Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 334. Heute mit dem Futterhauschef Christoph Eggerstedt. Das ist eine ganz besondere Folge, weil Futterhaus bisher gar kein E-Commerce-Geschäft hat und ich in diversen Podcast-Ausgaben zusammen mit Jochen Krisch zum Beispiel und Florian Heinemann immer so ein bisschen rumgefrotzelt habe über die schwache E-Commerce-Strategie von Fressnapf, während Zooplus ja ordentlich Marktanteile zulegt, beziehungsweise im E-Commerce zumindest. So, Futterhaus hat jetzt gar keinen Online-Shop, noch keinen Click und Collect und hat auch ein paar gute Gründe dafür, welche das sind, wie die Zukunft aussieht, wie die Expansionsstrategie von Futterhaus aussieht, warum man lieber dorthin gehen sollte, als auf Zooplus zu kaufen. Darüber sprechen wir im Podcast. Eine ganz, ganz spannende Folge, auch mal eine komplett andere Perspektive, ähnlich wie mit Christoph Werner bei DM. Ich glaube, kann man eine ganze Menge von lernen und ich hoffe, da werden wir alle so ein bisschen schlauer. Dann hören wir mal rein, was Christoph zu sagen hat. Willkommen, Christoph. Heute geht es rund um das Thema Tiernahrung, das wirst du mich wahrscheinlich gleich korrigieren, dass das gar nicht nur Tiernahrung ist, sondern noch viel mehr. Aber wir reden über das Futterhaus, die Handelsstrategie, die Markenstrategie, Filialen und vieles, vieles mehr. Erzähl doch mal kurz den Hörern, wer du bist und was du machst.
Moin Alex. Christoph Eggerstedt, ich bin 38 Jahre alt und Geschäftsführer bei Das Futterhaus. Ich bin in einer Dreiergeschäftsführung zuständig für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Marketing, Kommunikation, IT und Prozessmanagement und unsere Eigenmarke. Und relativ neu noch bei uns das Thema Umwelt und Energie. Also unser Umweltminister, wie er bei uns im Haus heißt, der darf sich auch mit mir rumschlagen.
Und für diejenigen, die das Futterhaus vielleicht noch nicht kennen, wir versuchen das auch gleich ein bisschen einzuordnen gegenüber Fressnapf und Zooplus. Kannst du mal so ein paar Rahmendaten nennen? Auf eurer Website habe ich irgendwas gelesen von 400 Filialen in Deutschland und Österreich.
Genau, wir sind die Nummer 2 im deutschen Markt hinter Fressnapf. Wir sind ein bisschen älter, also wir haben das Konzept nach Deutschland so gebracht, wie man es kennt. Vor knapp 33 Jahren sind seit 25 Jahren müsste es jetzt sein, Franchisegeber, also sind als Händler gestartet und dann ein paar Jahre später haben wir das Modell als Franchise-Konzept weiterentwickelt. Wir haben knapp 400 Märkte in Deutschland und Österreich und haben das letzte Jahr mit ein bisschen mehr als 450 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen.
Für alle, die jetzt ein bisschen nachgerechnet haben, bedeutet das, eine Durchschnittsfiliale bei euch macht ungefähr 1,2 Millionen Euro Umsatz.
Ja, grob stimmt das. Und da muss man es eigentlich auch schon gleich wieder einkassieren, weil eine Durchschnittsfiliale gibt es bei uns nicht. Also da, wo Wettbewerber von uns ziemlich standardisiert unterwegs sind, zeichnet uns gerade auch als Franchisegeber aus, dass wir unterschiedlichste Konzepte bespielen können. Nur mal so als Beispiel, unsere kleinste Filiale oder unser kleinster Markt hat knapp 150 Quadratmeter Verkaufsfläche. Unser größter hat 2200 Quadratmeter. Und wir können unterschiedlichste Formate, unterschiedlichste Lagen, also auch Innenstadtlage im Shopping Center ist bei uns vertreten, wie plattes Land auf dem Feld, wo es erstmal ringsrum nicht viele weitere Märkte gibt. Aber der klassische Markt ist im Randgebiet von einer mittelgroßen Stadt. Wir sind aber durchaus in der Lage oder flexibel, was da so die Größe des Marktes angeht.
Okay, und wie viele Produkte finde ich in so einem Durchschnittsmarkt bei euch?
Das typische Futterhaus hat so bummelig 600 Quadratmeter und da findest du 10.000 Artikel vorrätig. Unser Sortiment ist allerdings wesentlich größer, also das ist auch ein Punkt, der uns wirklich differenziert. Also nur mal so, damit du es einschätzen kannst, Zooplus schreibt auf ihrer Website, dass sie 8.000 Artikel haben, sprich ein durchschnittliches Futterhaus hat da schon mehr mit 10.000 Artikel und gesamt gelistet haben wir 65.000. Also wollen da auch wirklich ein breites Sortiment, eine Vielfalt anbieten. So verstehen wir Fachhandel und das fragt unsere Klientel auch nach.
Wir gucken uns ja gleich mal ein bisschen genauer an, wie euer Sortiment aufgeteilt ist, welche Tierarten oder welche Produktarten es da gibt. Der Vergleich mit Zooplus ist interessant, weil ich habe gestern erst ein Video gesehen zu Amazon. Da hat Jeff Bezos 1998 erklärt, warum er mit Büchern angefangen hat, Amazon aufzubauen, weil es da über 2 Millionen damals schon gab und die Experience online schlecht war. Das heißt, man musste dem Durchschnittsnutzer einfach ein überragendes Angebot geben im Vergleich zu einem großen Barnes & Nobles. Deswegen hätte ich jetzt, ich hätte intuitiv gedacht, dass Zooplus viel, viel größer sein müsste im Angebot, weil das ja so die Kernkompetenz von Online-Händlern ist. Also Angebotsbreite und Tiefe, Verfügbarkeit und Preis. Du sagst aber, Angebotsbreite ist es auf jeden Fall nicht. Gibt es noch andere USPs, mit denen ihr euch abgrenzt gegenüber euren Marktbegleitern? Also Zooplus ist ja ganz klar als Online-Marktbegleiter zu nennen und Fressnapf ist natürlich auch oft in der Presse.
Ja, die Tücke liegt ja wirklich im Detail. Also jetzt auch gerade, wenn man auf Online-Anbieter guckt, dann sind wir da eher nicht mit einem Buchladen vergleichbar, wo du relativ leicht zu handelnde Produkte hast, sondern eher mit einem Baumarkt, wo die Logistiker schreiend davonlaufen, wenn du sagst, du möchtest gerne eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Also unsere Produkte sind einfach vielfältig von der Größe her, Handhabbarkeit her, vom Gewicht her, vom Anspruch her, wie sie zu lagern sind. Das ist erstens eine große Herausforderung. Und dann gibt es gerade bei uns auch viele Produkte im Sortiment, die man eigentlich nicht verschicken möchte. Also wo du wirklich keinen Spaß hast, wo du keine positive Marge erzielst, sobald du es ins Paket packst. Und da sind die Online-Händler natürlich auch nicht anders ausgedrückt, da ist man natürlich auch so schlau, die Produktvielfalt zu listen, die wir leicht im stationären Handel anbieten können, die da auch von den Kunden gefragt wird, weil es da halt durchaus einen Unterschied macht, ob du mit dem Auto vor die Tür fährst und mit dem Einkaufswagen dir die schweren Hundefuttersäcke, Katzenstreu etc. direkt in den Kofferraum lädst oder ob du es verschicken musst und dann im Worst Case noch aus einer Postfiliale in der Stadt ohne Einkaufswagen abholen musst. Das ist da mit Sicherheit eine Herausforderung.
Ja, ich hätte mit Andreas Schobert, dem CTO von Hornbach, auch im Podcast darüber gesprochen, dass es natürlich auch online deutlich teurer ist, so Standard-Baumarktware. Das kann sowas wie Salz sein für eine Entsalzungsanlage im Keller oder Blumenerde. Das macht ja im Versand wenig Spaß. Also weder preislich noch dem DHL-Boten macht das irgendwie Spaß, Blumenerde zu bringen. Da sind wir dann lieber beim Rewe irgendwie mit. Ich glaube, bei unserem Rewe wird das hier vorne mit verkauft. Kostet so ein Sack, glaube ich, 1 Euro, 2 Euro, ich weiß gar nicht genau, aber es ist nicht wirklich ein preistreibendes Element im Rewe-Warenkorb.
Okay, ist bei uns aber auch, vielleicht gerade wo du Rewe sagst oder mit Baumarkt im Vergleich, ist bei uns auch ganz spannend, weil bei uns, wenn wir hier intern über Marktentwicklung und Strategie reden, ist immer schon die erste Frage, wer ist denn überhaupt unser Wettbewerb? Und sind es die Onliner oder was ist mit dem stationären Wettbewerb? Und dann hast du plötzlich Gartencenter, Baumärkte, aber natürlich auch den Lebensmitteleinzelhandel, der das zum Teil über das ganze Jahr, also Hundefutter, Katzenfutter etc. anbietet, aber nur in einem sehr kleinen Angebotsumfang und dann immer noch Saisonthemen, also Vogelfutter zum Winter etc. Das ist was, wo wir unterschiedlichste Konkurrenten haben. Aber du hast es ganz am Anfang schon gesagt, ich muss dich erst nochmal ein bisschen einfangen oder korrigieren. Man spricht häufig bei uns als allererstes vom Futter. Das ist auch richtig, wenn man sich so klassisch den Heimtiermarkt anguckt, dann ist der Großteil Futter. Also man sagt klassisch, der Heimtiermarkt hat so eine Größe von 5,5 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Davon entfallen ungefähr 3,5 auf das Thema Futter, ungefähr 1 Milliarde nochmal aufs Zubehör und der Rest, spannenderweise, ist dann online. Da wird in unserer Branche online immer als Summe separat ausgewiesen. Ich finde das immer ein bisschen zu kurz. Ich spreche lieber von 10 Milliarden. Warum? Weil gerade die Themen Dienstleistungen super spannend sind, auch wenn man ins Ausland guckt und gerade auch in den USA sich da die Marktentwicklung anguckt, wie da Geld verdient wird oder wie da Wettbewerber unterwegs sind. Da kommen dann halt nochmal ein paar Milliarden durch das Thema Services dazu. Gesundheit ganz weit vorne, also das, was man selber auch von sich kennt, die Krankenversicherung fürs Tier, aber genauso Röntgenuntersuchungen beim Arzt etc. Das gibt es alles ganz genauso fürs Tier. Ist ein riesiger Block, ungefähr mit 2,5 Milliarden. Versicherung, habe ich eben schon gesagt, ist ungefähr nochmal eine halbe Milliarde on top. Und dann weitere Services, also sei es Hundebetreuung, Hundeschulen, Bestattung. Oder das Thema Hundefriseur, wo wir spannenderweise Marktführer in Deutschland sind. Haben wir überraschenderweise letztes Jahr festgestellt, wo wir
Futterhaus
überlegt haben,
ist Marktführer oder?
Ja, Futterhaus ist Marktführer. Wir haben festgestellt, zumindest auf den Daten, die wir so beziehen konnten. Also wenn man so bei Fressnapf auf die Website guckt, wie viele Grooming-Studios die betreiben, dann haben wir festgestellt, ups, haben wir ja mehr. Ist dann eher ein ergänzendes Sortiment und spannenderweise da eher eine riesige Herausforderung, Personal zu bekommen.
Also und ihr betreibt diese Grooming-Studios in eurer Futterhaus-Filiale. Das heißt, wenn ich dann mit meinem Hund da hingehe, wir haben auch so einen Hund, der verliert sozusagen die Haare nicht selber. Der ist für Allergiker geeignet. Dann könnte ich jetzt im Gettdorfer Futterhaus einen Termin machen. Wenn das so ein Studio hätte, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann ist da ein Futterhaus-Mitarbeiter, der meinem Hund die Haare schneidet.
Jein, genau, weil in den meisten Standorten gibt's das nicht. Also es sind so über den Daumen 25 Standorte, wo wir das anbieten. Wir haben sogar die Möglichkeit noch in weiteren, aber da kriegen wir leider das Personal nicht, um die Märkte zu betreiben oder die Grooming-Studios zu betreiben. Das haben wir hauptsächlich in großen Standorten. Also was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben unterschiedlichste Flächenkonzepte und da, wo wir gerade eine sehr, sehr große Fläche vorfinden, da versuchen wir die einfach noch mit ergänzenden Services zu ergänzen, sei es dann ein Tierarzt, der gleichzeitig im Gebäude ist, sei es ein Grooming-Studio etc., das sind dann eher noch erweiterte Dienstleistungen. Und das bieten wir zum Teil selber an oder vermieten die Fläche dann halt extern.
Und dann vielleicht nochmal ganz kurz zur Marktabgrenzung. Du hast jetzt gesagt, Lebensmitteleinzelhandel, also Aldi, Rewe, Edeka, je nachdem, wo der jetzt ist, vielleicht jetzt nicht mitten in der Stadt, aber so auf dem Land, führt in der Regel auch so ein bisschen Tiernahrung. Hier bei uns im Ort haben wir ja neben dem Futterhaus tatsächlich auch, ich glaube, 2 oder 3 Landmärkte. Da, wo die Leute dann hinfahren, um dann für ihr Pferd irgendwelche Lecksteine zu kaufen. Da findet man erstaunlicherweise natürlich auch für Kleintiere Hundeleien, Katzen, Kratzbäume. Da ist meine Frau auch hingefahren letztens, als wir den Hund ausgestattet haben, weil das Futterhaus hier wurde ausgeraubt. Das war irgendwie eine Woche zu. Es scheint also werthaltige Sachen im Futterhaus gegeben zu haben, die da jemand geraubt hat in Gettorf. Ich weiß nicht, ob du darüber Bescheid weißt. Ich glaube, es ist ein Franchise-Markt. Aber diese Landmärkte, die sich ja grundsätzlich auch rund um das Tier drehen, welche Rolle spielen die denn in diesem ganzen Segment? Sind die wichtig oder ist das wirklich so sind das nur vereinzelte Akteure, die dann weniger als irgendwie ein paar hundert Millionen vielleicht in Summe machen von diesem Riesenmarkt?
Die spielen auch schon eine Rolle. Wobei das ganz spannend ist, die werden meistens in der klassischen Marktbetrachtung eher nicht so richtig mit berücksichtigt. Also wenn man so auf den Markt drauf guckt und so die Standardzahlen, die man bekommt, dann wird in der Tat häufig von Lebensmitteleinzelhandel und Drogisten gesprochen. Und der zweite Teil ist dann der Fachhandel. Und da gibt es ganz unterschiedliche Marktteilnehmer, die auch ein mehr oder weniger breites Sortiment anbieten, aber nie so breit, wie du es halt jetzt bei uns in einem Futterhaus findest oder halt auch bei unseren klassischen Wettbewerbern. Ist aber natürlich schon ein Thema das macht es für uns auch extrem spannend, halt nicht nur klassischerweise sich halt mit Wachstumsmöglichkeiten oder Wettbewerb aus dem Online-Umfeld auseinanderzusetzen, denn das, was bei uns am naheliegendsten ist, ist erstmal sich die Marktaufteilung zwischen den stationären Händlern anzugucken und da ist der Lebensmitteleinzelhandel immer noch der größte Marktteilnehmer. Über den Daumen sagt man immer so ungefähr 60% LEH, 40% dann Fachhandel. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, was dann das Futter betrifft oder was dann das Zubehör betrifft, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist der LEH beim Zubehör klassischerweise natürlich viel schlechter aufgestellt, weil er einfach nicht die Fläche hat, die wir haben, um so viele Artikel anzubieten. Und auch nicht die Beratungskompetenz hat, denn spannenderweise sind viele Produkte, die wir anbieten, auch wirklich beratungsintensiv. Und das ist etwas, was unsere Kunden auch wirklich zu schätzen wissen. Das kriegst du, wenn du Glück hast, auch in einem Landhandel, das kriegst du, wenn du Glück hast, auch in einem Gartencenter, aber das ist dann halt eher so ein bisschen zufallsgetrieben, wer da gerade die Abteilung mit betreut. Bei uns ist das wirklich Kern des Konzepts.
Okay, bevor wir quasi über die Marken sprechen, sozusagen, was gibt es da eigentlich für beratungsintensive Produkte? Als du das gesagt hast, ist mir eingefallen, es gab mal von Glöckler irgend so eine Linie sozusagen mit irgendwie mit Strassstein besetzte Hundekissen. Da können wir gleich nochmal
reden. Was so beratungsintensiv ist, weiß ich nicht, aber ja.
Genau,
da gibt es lustige Geschichten.
Fangen wir mal ganz kurz mit den Kanälen an, weil das, als wir uns hier im Vorfeld schon mal gesprochen haben, habe ich auch ein bisschen recherchiert über Futterhaus und ihr seid ja ein ganz untypischer Gast für den Kassenzone-Podcast. Die meisten Unternehmen, also die Handels-CEOs, die hier drin sind, wenn sie dann aus dem Handel kommen, haben ja eine sehr, sehr hohe Neigung, ihren Online-Anteil zu erhöhen plus ihren Eigenmarkenanteil so stark auszubauen, dass es eigentlich irgendwann ein vertikales Unternehmen wird. So, ihr seid ja jetzt in der Skala auf der ganz anderen Seite unterwegs. Ihr sagt, Online-Handel spielt bisher zumindest keine Rolle. Also ich kann nicht auf Futterhaus Ware bestellen. Click und Collect, wenn ich es richtig gesehen habe, geht auch nicht. Und ihr sagt, ihr seid der Partner der Industrie. Ja, sozusagen, ihr fokussiert euch nicht so stark auf die Bildung von Eigenmarken. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ihr wächst aber trotzdem 20% im Jahr, wenn ich die Zahlen auf eurer Webseite richtig interpretiert habe. Also irgendwas müsst ihr ja richtig machen. Magst du erstmal erklären, warum ihr bisher kein E-Commerce macht?
Gerne. Also komplett kein E-Commerce stimmt nicht. Vielleicht dazu muss ich noch ganz kurz was zu unserem Geschäftsmodell sagen. Wir sprechen bei uns immer von drei Linien. Also wir haben einmal den Handel, mit dem sind wir klassisch gewachsen. Da sind ungefähr 100 Märkte drin, die wir selber betreiben. Die restlichen 300 Märkte werden über Franchise-Partner betrieben. Das sind ungefähr 130 Partner. Und dann haben wir auch die dritte Linie, Eigenmarke. Also Eigenmarke ist bei uns definitiv auch ein Thema. Aber ergänzend zu dem, was du eben gesagt hast, Partner der Industrie. Ja, wir verstehen uns als Partner der Industrie. Wir verstehen uns aber grundsätzlich auch als partnerschaftliches Unternehmen. Also wir sprechen auch bei uns nicht von Franchise-Nehmern, sondern von Franchise-Partnern. Und auch mit unseren Lieferanten gehen wir partnerschaftlich um. Das ist so eine Grundhaltung, die uns einfach ganz wichtig ist. Partner der Industrie, warum sagen wir das überhaupt? Das ist eigentlich schon wieder auf die Angebotsvielfalt zurückzuführen. Also wir wollen halt wirklich das Angebot unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir wollen eine breite Sortiment, um auch unserem Beratungsansatz entsprechen zu können. Und daraus leitet sich zwangsläufig dann auch eine Partnerschaft mit der Industrie ab, weil sobald ich mich beschränke, sobald ich versuche, auf Eigenmarke zu steuern, sobald ich da versuche, mich zu fokussieren, dampfe ich einfach mein Sortiment so weit runter, dass ich mir überlegen muss, wie weit ist das möglich? Und dann habe ich auch eine ganz andere Motivation. Dann steuere ich natürlich auf meine Eigenmarke und auf meinen eigenen Profit hin. Aber ist das, womit wir glauben, langfristig erfolgreich zu sein? Nein. Und das ist eine Grundphilosophie. Jetzt beantworte ich gerade nicht deine Frage, sondern gehe viel weiter. Aber das ist eine Grundphilosophie, die ist bei uns ganz wichtig. Wir versuchen, dem Kunden nichts aufzuschwatzen. Wir versuchen im ersten Schritt, und das machen unsere Marktmitarbeiter auch so, die Kundenbedürfnisse und vor allen Dingen dann die Bedürfnisse vom Tier ins Auge zu fassen und dann eine bestmögliche Beratung und dann ein bestmögliches Produkt zu verkaufen. Und wenn dann eine Eigenmarke passt und das eine sinnvollere Ergänzung ist und das zu den Bedürfnissen vom Tier passt, dann ist das super. Dann ist das eine Ergänzung vom Sortiment. Wenn das nicht so ist und es wird ein anderes Produkt, vielleicht dann sogar auch mit einer schlechteren Marge verkauft, dann ist das auch okay, weil letztendlich ist uns da das Wohl des Tieres und dann auch wieder der Wohlwollen des Kunden am wichtigsten. Denn nur dann sind wir davon überzeugt, kommt er halt auch beim nächsten und übernächsten Einkauf zurück. Wachstum hast du eben ganz kurz angesprochen. Ja, in der Tat, also wir wachsen stark. Auch gerade die letzten Jahre haben wir jetzt seit 2017 nochmal gut 100 Millionen Umsatz oben drauf gelegt, also nochmal ungefähr 30% Wachstum. Wie kommt das? Erstens, weil der Markt sich konsolidiert. Also wir kommen aus einem Markt 1987, fange jetzt bei Anno dazu mal an, da gab es kleine Zoofachgeschäfte. Der eine oder andere wird es vielleicht noch kennen. Kleine Fläche, vielleicht maximal mal 100 Quadratmeter, eher weniger. Wir haben dann den Supermarkt fürs Tier nach Deutschland gebracht und nach haben sich diese kleinen Zoofachhändler halt Systemen angeschlossen. Und Stand heute gibt es zwei große Systeme, das ist einmal Fressnapf und das ist das Futterhaus. Und es gibt noch ein paar vereinzelte kleinere Marktteilnehmer, die sich sukzessive aber auch einem der beiden großen Systeme anschließen. Das heißt, dadurch passiert sowieso eine Konsolidierung im Markt, die bei uns natürlich auch das Wachstum befeuert. Gleichwohl ist das nicht der große Wachstumstreiber. Der große Wachstumstreiber ist bei uns eher, ich würde mal sagen, der Zeitgeist. Und wenn man sich anguckt, wie die Anzahl der Tiere in den letzten Jahren zugenommen hat und wie auch die Wahrnehmung und Wertschätzung für die eigene Ernährung beim Menschen zugenommen hat, ist das häufig 1:1 aufs Tier übertragbar, wenn nicht sogar noch im größeren Maße aufs Tier übertragbar, dass es da einfach eine größere Wertschätzung gibt.
Was ist denn der CAGR bei Tieren, also der Compound Annual Growth Ratio, wenn man das so ausrechnen kann, wie viel mehr Hunde und Katzen und Kanarienvögel gibt es dann immer im Vergleich zum Vorjahr? Corona muss ja auch einen Sondereffekt dort ausgelöst haben, aber wie war das? Wie kann man das irgendwie, wird das so erfasst? Also kann man quasi die Anzahl von Tieren, sind ja nicht alle steuerlich erfasst wahrscheinlich, so Kleinsttiere, Meerschweinchen werden ja nicht mitgezählt. Aber
Wird mit Sicherheit erfasst, habe ich gerade nicht parat. Also wird mit Sicherheit erfasst, also wenn du grundsätzlich dir die Anzahl von Hunden und Katzen anguckst, dann ist es die ganzen letzten Jahre nach oben gegangen. Corona hat das nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Hm. Also das ist schon wirklich spannend, ich wollte eben wahnsinnig sagen, also irgendwo dazwischen, zwischen spannend und Wahnsinn, was da letztes Jahr passiert ist. Wir hoffen immer, dass das nachhaltig ist. Also zum Teil sieht man es, zum Teil sieht man es nicht. Da, wo Anfang der Corona-Zeit die Tierheime wirklich leergefegt waren, haben sie sich dann zum Ende des Jahres auch schon wieder gefüllt. Natürlich kein schönes Phänomen. Auf der anderen Seite hat so ein bisschen die Besinnung aufs Heim, auf die Familie und dann letztendlich auch aufs Tier natürlich das Thema einfach nochmal in eine ganz andere Dimension getrieben.
Okay, also es gibt mehr Tiere, das Wachstum kommt zum Teil durch die Konsolidierung der Handelsstruktur, das ist ja das, was auch im Optikermarkt passiert, Apollo und Fielmann wachsen im Wesentlichen, weil halt die selbstständigen Optiker sozusagen nicht aufgeben, aber sich dann so einer Kette anschließen, das Wachstum ist auch auskömmlich für euch, ist das denn irgendwie auf der stationären Fläche, du hast noch nicht die E-Commerce-Frage beantwortet, aber da kommen wir gleich nochmal dazu, ist das denn auf der stationären Fläche beschränkt, also könntet ihr jetzt ohne weiteres weiter 400 Filialen aufmachen in Deutschland, was ja dann wieder ungefähr 400 bis 500 Millionen Euro Umsatz bedeuten würde.
Wenn man so auf die Landkarte drauf guckt, dann haben wir noch einige weiße Flecken. Also wir sind sehr stark im norddeutschen Raum und auch in Westdeutschland vertreten, aber wenn man sich gerade eher Ostdeutschland und Süddeutschland anguckt, dann sehen wir da schon noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial für uns. Und da sagen wir in den nächsten Jahren und mache ich jetzt so ungefähr die nächsten 4-5 Jahre, sehen wir gar kein Problem, nochmal mit 150 Märkten zu wachsen. Langfristig sehen wir sogar ein Marktpotenzial eher Richtung 700-750 Märkte. Das heißt, da ist auch gerade im Stationären noch ziemlich viel Luft nach oben. Einmal getrieben durch eine Marktabdeckung und zweitens dann durch eine weitere Marktkonsolidierung. Und das, was bei uns halt wirklich spannend ist, ist, dass wir auch neue Märkte erschließen. Also da, wo wir feststellen, es gibt normalerweise halt den Marktanteil zwischen LEH und Fachhandel, der dann irgendwo sich so zwischen 60-40, 70-30 einpendelt, muss das nicht heißen, nur weil ein Wettbewerber bei uns vor Ort ist, wenn wir jetzt dahin kommen, dass wir uns dann den Fachhandelsmarkt teilen. Nein, häufig ist es eher so, dass wir dann mit zwei Anbietern vor Ort sogar halt den Fachhandelsanteil nach oben ziehen, weil es dann plötzlich einfach mehr Angebot gibt und der Kunde dann halt das größere Angebot nutzt und dann eher vom Lebensmitteleinzelhandel und Drogisten hinwechselt zum Fachhändler.
Ah, okay, das heißt, es ist jetzt nicht abwegig zu sagen, wenn es jetzt hier im Nachbarort in Eckernförde nur einen Fressnapf gäbe, würdest du jetzt nicht sagen, da gibt es schon einen Fressnapf, das lohnt sich nicht für euch, ihr geht einen Ort weiter, keine Ahnung, Fleckebü, sondern setzt euch da direkt daneben.
Okay. Es kommt mit Sicherheit immer noch auf den Standort drauf an, weil das ist aber grundsätzlich ein Thema, das ist beim Lebensmitteleinzelhandel ein ganz riesiges Thema und bei uns auch. Kaum ein Kunde fährt eine extra Meile nur für eine Marke im LEH oder im Fachhandel. Manchmal mag das sein, gerade wenn man Angebote hat und Streuprospekte und so weiter, aber bei uns so ein bisschen intern, und ich hoffe, du verzeihst es mir oder die Zuhörer verteilen es mir, ich sag hier intern immer, wenn der Parkplatz scheiße ist, ist der Parkplatz scheiße. Also wenn du keine gute Ampelschaltung hast, wenn du keine gute Zufahrt hast, wenn du zu wenige Parkplätze hast, dann ist das unfassbar schwer, so einen Markt ans Laufen zu kriegen. Wenn du auf der anderen Seite aber eine sehr gute Verkehrsanbindung hast und wenn du einen super guten Parkplatz hast, dann läuft der von alleine. Dann hilft dir die Marke nochmal, dann hilft dir die Vermarktung. Das ist dann nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf, aber Standort.
Das ist interessant, das ist ein geiles Argument. Das gab es, glaube ich, in 333 Folgen, du bist jetzt Folge 334, glaube ich. Das gab es noch nie. Ein guter Parkplatz ist der Hebel zum Geschäft, weil die meisten kommen ja aus, wenn sie aus der Online-Perspektive argumentieren, sagen sie, okay, wie ist eigentlich mein nativer Kundenzugang? Also kriege ich da irgendwie exklusive Influencer-Kooperationen hin? Habe ich irgendwie eine begehrliche Marke, die online gesucht wird? Und du sagst, du nutzt quasi sozusagen die Transportkostenoptimierungsinteressen der Kunden aus. Futterhaus ist eine Marke, die ist etabliert. Die Leute vertrauen dieser Marke und glauben sie dann, dass sie für ihre Katze, für ihren Hund, für ihren Meerschweinchen oder Schlange alles finden, was sie dort brauchen. Und kannst damit sehr gut wachsen. Was ja schon mal sehr gut ist, also dann, ich glaube dir auf jeden Fall die Story für diesen stationären Kanal, weil das sehr nah dran ist an diesem Baumarkt-Geschichten. Man kann nicht alles zu sinnvollen Kosten versenden, insbesondere jetzt wahrscheinlich so große Sachen wie Katzenstreu oder 80 Kilo Hundefutter. Nicht so cool. Aber damit beantwortest du noch nicht die Frage, warum online bisher noch keine Rolle spielt.
Ah, du hast es gemerkt. Online spielt eine Rolle, definitiv. Und online hat auch bei uns angefangen, eine Rolle zu spielen, ich glaube so zur Jahrtausendwende. Wie hat es angefangen, eine Rolle zu spielen? Erstens B2B-Store für unsere Franchise-Partner, also Verbrauchsmaterialien, Merchandise etc. Dafür haben wir einen Online-Store, aber halt beschränkter Zugang. Darüber hinaus haben wir auch schon mal einen kompletten Online-Store im Backend entwickelt, mit einer Oberfläche, aber dann für ein Bestellterminal im Markt. Und wir haben das eine Zeit lang getestet, aber das ist jetzt auch schon genau 10 Jahre her oder länger. Haben dadurch aber auch wichtige Erkenntnisse gewonnen, die wir vorher auch schon so zum Teil hatten, dass der Kunde, also unser Kunde, aber ich glaube, da gibt es Parallelen für den Markt, sich erstens die Sache, also er möchte sich die Sachen nach Hause liefern lassen, die man eigentlich nicht verschicken will. Und das sind die schweren, unhandlichen Sachen, wo dann halt auch irgendwie der Stücknutzen überschaubar ist. Und lieber einen 25 Kilo Hundefuttersack für 60 Euro verschickt, als das Katzenstreu 20 Kilo für 6,99.
Verstehe ich. Also bin ich auch ein bisschen bei dir. Man sieht ja auch bei Zoo Plus, das haben wir auch letztens in einem anderen Podcast besprochen, dass die natürlich schon Schwierigkeiten haben, auf sozusagen sehr hohe auskömmliche Margen zu kommen. Man muss das Geschäft so perfekt durchoptimieren. Und wie du schon sagst, auch Zoo Plus wird sich das Katzenfutter im 30-Kilo-Sack für 4,99 eher sparen im Angebot, weil man dann immer drauf zahlt.
Das ist aber auch wieder der Grund, warum die nur 8.000 Produkte haben, weil viele Sachen, die wir im Sortiment haben, gerade große Gebindegrößen etc., wenn wir einen Preisvergleich machen wollen, gibt es bei uns immer so, Strich, haben die nicht. Das ist schon, macht schon aber Sinn, warum man gewisse Sachen anbietet und nicht anbietet.
Aber du bist ja von der Eigentümerstruktur, ihr seid ja ein Familienunternehmen, ne? Es gibt ja in der Zoo Plus versus Fressnapf-Diskussion, versus Schuhe-Diskussion gibt es ja immer diese Perspektive, wie kann man eigentlich die optimale Marktkapitalisierung erreichen? Und Chewy ist ja jetzt gerade so ein Thema in den USA, das massiv gehypt wird, gar nicht so viel größer ist als Zoo Plus, aber ein Vielfaches bewertet. Das ist jetzt ja erstmal nicht eure Perspektive. Euch geht es ja jetzt nicht darum, dass ihr morgen quasi eine virtuelle hohe Bewertung erzielt. Aber trotzdem kann ich mir natürlich vorstellen, dass Kunden, also insbesondere jetzt neue Kunden ich bin jetzt neu im Hundebusiness, durch die anderen Tiere, die wir auf dem Hof haben, sind wir natürlich schon immer wieder mal zum Landmarkt gefahren, aber sonst würde ich wahrscheinlich anfangen, bei Amazon zu bestellen. Hundebox, Liegekissen, whatever. Hast du denn nicht einen großen Respekt davor, dass insbesondere die vielen neuen Kunden, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, mit einer hohen Online-Neigung, gar nicht mehr in die Fachmärkte fahren, sondern sich tatsächlich direkt online bedienen lassen, weil sie es gar nicht mehr besser kennen?
Ja, wir haben spannenderweise eher eine andere Erfahrung gemacht. Also ich habe eher die Angst, dass ein Kunde irgendwann wechselt, als dass ein Kunde gar nicht erst zu uns kommt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich neu ein Tier zulegt, einen Welpen, Kitten zu Hause hat, erstmal Beratungsbedarf hat und ein bisschen unsicher ist, die ist ziemlich hoch. Und in unserem Marktsegment gibt es sehr, sehr, sehr viele Parallelen mit dem Menschen. Und wenn man da über das Baby nachdenkt und ich sage immer so ein bisschen salopp, an der einen oder anderen Stelle und in der einen oder anderen Diskussion habe ich die gleichen Gespräche mit der Hebamme zu Hause bezüglich meines Sohns geführt, wie sie bei uns tagtäglich in den Märkten bezüglich kleiner Hunde und kleiner Katzen geführt werden. Du hast einfach am Anfang einen Beratungsbedarf, du willst zu einem Experten hingehen, du willst dich beraten lassen und genau dieses Gespräch findest du im Fachhandel. Und die Kür ist es dann, darüber eine Kundenbeziehung aufzubauen, die dich natürlich immer wieder zum Fachhändler treibt. Wenn du eine Frage hast, wenn du ein Problem hast, sowieso, aber natürlich auch für den Nachkauf. Und wenn man sich unser USP oder unsere Positionierung versucht immer auf drei Sachen einzuzahlen. Das eine habe ich schon sehr breit und ausführlich dargestellt, das ist die Auswahl. Also Verfügbarkeit vor Ort und auch die Auswahl, die so kaum ein anderer Marktteilnehmer bietet. Der zweite Punkt ist die Expertise, die Beratungskompetenz, wo wir sehr viel Wert drauf legen und wo wir eine eigene Akademie haben und Weiterbildung machen etc. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber der dritte Punkt, und der geht immer so ein bisschen unter, aber das ist beinahe noch der allerwichtigste, das ist der Punkt Empathie. Und da gibt es unterschiedliche Kundenansprüche, ja, definitiv, aber der klassische Fachhandelskunde, dem sein Tier auch etwas wert ist und der sein Tier liebt, der möchte sich über das Tier austauschen, der möchte sich mit Gleichgesinnten unterhalten und da ist er bei uns in den Märkten bestens aufgehoben. Gleichwohl hast du natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der nur Convenience getrieben ist und möglichst schnell sein Tier einfach nur ernähren möchte, dann fährt der im Zweifel auch nicht nochmal einen extra Weg in den Zoofachhandel, sondern kauft das direkt im LEH oder bestellt es im Zweifel gleich online. Das sind dann aber unterschiedliche Treiber und da versuchen wir eher uns sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wie wir die unterschiedlichen Kundengruppen ansprechen.
Und warum seid ihr denn zumindest bei dem Thema Online-Durchsuchbarkeit? Also man kann ja trotzdem mit einer Online-Präsenz den Kunden in den eigenen Laden locken, also sei es Click und Collect, sei es irgendein Kundenbindungsprogramm, wo man sie dann irgendwie anspricht und sagt, hey, es gibt jetzt diese Woche deinen Lieblingskatzenfutter nochmal für 10% extra. Das nutzt ihr ja aber auch nicht aus. Also die Kunden sind ja nun mal digital unterwegs, die haben irgendwie ihr Handy dabei. Klar, ihr wollt, dass die in den Laden kommen, aber das könntet ihr mit diversen Online-Strategien ja auch treiben. Aber bisher sehe ich das ja nicht bei euch. Gibt es dafür einen Grund?
Ja, ganz unterschiedliche Gründungen, ganz unterschiedliche Blickwinkel. Also die Diskussion, dass wir unser Sortiment online zur Verfügung stellen, die ist so ein bisschen tricky, weil in erster Linie sind wir ein Franchise-Unternehmen und ich schon vorhin gesagt habe, haben wir so unterschiedliche Märkte, also unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Größen. Und da muss man immer so ein bisschen abwiegen, wenn man dem Kunden jetzt One Fits All vorstellt, dann hat er halt natürlich auch die Erwartung, dass er das breite Sortiment in seinem 150 Quadratmeter vorfindet, wie in dem 2200 Quadratmeter Markt. Darüber hinaus haben wir ein Kernsortiment? Ja, definitiv. Aber wir steuern das sehr lokal und sehr flexibel aus. Also du findest bei uns andere Produkte in einem City-Markt als in einem ländlich gelegenen Markt. Und je nach Kaufkraft steuern wir die Produktzusammenstellung im Markt anders aus. Da gibt's einfach unterschiedliche Hebel. Darüber hinaus lassen wir sogar auch, vielleicht noch am besten vergleichbar mit Edeka, unseren Franchise-Partnern oder Marktleitern eine Flexibilität vor Ort auf regionale Anbieter und regionale Angebote einzugehen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der uns immer davon abgehalten hat, zu sagen, wirklich für die breite Masse das zur Verfügung zu stellen. Im Rückschluss, und das ist total berechtigt, die Frage, warum stellt ihr es dann nicht für den individuellen Markt zur Verfügung? Weil wir die Granularität heute einfach nicht abbilden können. Würde ich gerne, kriegen wir heute einfach noch nicht hin. Wir haben hier intern ein riesiges IT-Projekt und intern sage ich immer, wir tauschen alles aus, was einen Stecker hat. Also ich bin hier 2017 ins Unternehmen gekommen, da war man auf dem besten Weg in ein ERP-Projekt. Das haben wir dann glücklicherweise 2018 gestoppt, weil wir gesehen haben, das läuft nicht in die richtige Richtung, haben das jetzt alles neu aufgesetzt und tauschen bei uns quasi jedes System aus, und wenn es nicht ausgetauscht wird, dann wird es zumindest signifikant überarbeitet, mit dem Ziel, da natürlich vieles anzubieten, was wir heute noch nicht anbieten können. Mhm. Gleichwohl, und das hast du, glaube ich, ganz am Anfang mal gefragt oder zumindest gesagt, wir haben kein Click and Collect. Stimmt, ist eine andere Herausforderung, die wir haben, würde ich auch gerne anbieten. Ist schwierig bei dem Betrieb unserer Märkte, beziehungsweise andersrum, wir haben große Verkaufsflächen, wir haben kleine Lager. Wir haben ein sehr breites Sortiment, haben deswegen aber in den einzelnen Artikeln häufig nicht eine hohe Stückzahl verfügbar. Ja. Weil die Umschlagshäufigkeit halt je nach Produkt einfach länger ist. Und jetzt, sobald ich halt irgendwie einen Sperrbestand reinmache, habe ich immer nur eine Nullmeldung, weil ich dann irgendwie nicht den Mindestbestand habe, den ich eigentlich sicherstellen muss. Und auf der anderen Seite, was uns jetzt davon abgehalten hat, Click and Collect jetzt auch kurzfristig in der Corona-Zeit umzusetzen, war, dass ich einfach einen enormen zusätzlichen Personalbedarf habe, weil ich muss dann halt recht zeitnah die Ware von der Verkaufsfläche runterräumen, weil im Lager habe ich sie halt nicht. Und wenn dann im gleichen Moment dann der Kundenansturm kommt oder ich habe das dann in der Peakzeit, dann ist das Frustrationspotenzial höher als der Nutzen für meinen Kunden.
Das stimmt. Das ist nicht einfach zu orchestrieren. Vielleicht so ein Drive-by könnte man noch sagen, könnte man noch überlegen. Okay, verstehe ich alles. Vielleicht können wir am Ende nochmal drauf eingehen, aber es gibt ja trotzdem dieses Kundeninteresse, ne? Sozusagen aus einer Business-Sicht verstehe ich es, aber das Kundeninteresse ist ja trotzdem da. Vielleicht kriegen wir das gleich noch.
Würde aber deine Online-Frage auch noch beantworten, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Du hast eben auch gesagt, wir sind Familienunternehmen. Ja, stimmt. Wir denken langfristig. Wir sind immer noch zu, also Mehrheitsbesitz des Gründers, haben seit, ich glaube 1999 war es, einen zweiten Gesellschafter, auch ein großes Familienunternehmen aus Schleswig-Holstein im Lebensmitteleinzelhandel, Großhandel tätig, und die denken auch sehr langfristig. Bedeutet aber natürlich auch, wir haben andere Mechanismen, wonach wir steuern. Also der Unternehmenswert, der interessiert uns nicht. Wir wollen nachhaltig das Unternehmen erhalten und im besten Fall natürlich wachsen und den Unternehmenswert dadurch dann auch steigern, aber Verkauf steht nicht zur Debatte, sondern eher an die nächste Generation und wieder an die nächste Generation das Unternehmen zu übergeben. Und dann stellt man sich natürlich schon immer die Frage, kann ich damit Geld verdienen? Und was ist die Priorität in meinem Geschäftsmodell? Und wenn ich ein starkes Kerngeschäft habe, in dem ich wachse, in dem ich profitabel wachse und wo ich natürlich auch noch sehr viele Wachstumsmöglichkeiten weiter sehe und habe, sei es in den bestehenden Märkten Deutschland und Österreich, aber vielleicht auch darüber hinaus, ist das immer jetzt so für einen klassischen Mittelständler natürlich das Naheliegende zu sagen, gut, da rein investiere ich. Wenn ich dann weitere Mittel brauche und die dann vielleicht auch noch irgendwie fremdfinanziert machen muss oder mir Geld von meiner Gesellschaft anleihen muss, dann muss ich mir das schon wirklich gut überlegen. Und da ist es so, Stand heute, dass meine These, bis jetzt hat es mir noch niemand widerlegt, keiner in unserem Markt Online-Geld verdient. Glaube ich, dass das immer so bleiben wird? Nee, glaube ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn der Markt sich konsolidiert. Dann wird sich da wahrscheinlich auch die Ertragslage in den nächsten Jahren verbessern. Aber Stand heute wird einfach in unserem Geschäftsmodell online kein Geld verdient. Und selbst wenn man bei den Wettbewerbern, die da unterwegs sind, ich meine, Fressnapf sagt da nichts zur Rentabilität, aber wenn man bei Zooplus da reinguckt, ist meine These heute, dass die das Geld außerhalb von unseren Märkten verdienen. Und dann muss ich mir halt ganz klar überlegen, wie ich mich da aufstelle und wo ich wachsen möchte und ob es ein strategischer Invest ist. Dann wäre ich vollkommen dabei, und das ist ein Thema, was mich durchaus auch umtreibt.
Außerhalb von euren Märkten, was meinst du damit? Also ich glaube
Deutschland und Österreich.
Also du hast, Plus hat ja quasi auf der Gruppenebene reporten ja schon ein positives EBITDA, irgendwas zwischen 6 und 11%, kriegen die, glaube ich, schon hin, was ja schon mal nicht schlecht ist für so einen Handel. Aber du sagst, dieser Ertrag wird nicht in Deutschland und Österreich erwirtschaftet, sondern in anderen Ländern.
These, genau.
Okay.
Weil spontan, wenn ich darauf gucke, und ich habe jetzt nicht bis im kleinsten Detail auseinandergesetzt, aber spontan, wenn ich darauf gucke, wenn ich mir die Märkte angucke, wie die aufgestellt sind, und wenn ich mir auch das Preisgefüge außerhalb von Deutschland und Österreich angucke, dann ist das in Deutschland angespannter, weil ich hier eine ganz andere Wettbewerbssituation habe. Das ist im Lebensmitteleinzelhandel so, aber das ist auch in unserem Markt so. Sehen wir auch klassisch daran, dass unsere grenznahen Märkte halt gerade auch aus dem Ausland extrem angelaufen werden.
Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, die verdienen 10% EBITDA, das stimmt nicht. Ich glaube, 2019 sind irgendwie so 10, 11 Millionen übrig geblieben von 1,5 Milliarden. Also es ist 0,6% EBITDA. Ist jetzt wahrscheinlich, du wirst jetzt wahrscheinlich keine Detail-Financials teilen, aber ich gehe mal davon aus, dass euer EBITDA auskömmlicher ist als 0,6% vom Gesamtumsatz. So viel kannst du, glaube ich, verraten, oder?
Wir können aus eigenen Mitteln wachsen.
Okay, gut, alles klar, das nehmen wir mal so hin. Springen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Marken und dann würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über die Kunden reden. So, bei den Markenpartner der Industrie, da sind ja die meisten Händler, die quasi aus einer klassischen Handelsmodellwelt kommen, haben ja genauso gedacht. Und die haben ja diesen Schritt zu den Eigenmarken nicht getan, aus strategischen Erwägungen jetzt sozusagen ganz, ganz tolle vertikalisierte Händler zu werden, sondern die haben gesehen, ihre Industrielieferanten haben ein ganz großes Problem in ihrer Distributionspolitik. Ja, die schaffen es quasi nicht, die verschiedenen Kanäle so auszusteuern, dass alle fair miteinander auskommen. Ja, sozusagen die Ware wird dann teilweise über Graumarkt, Reimporte dann bei Amazon eingestellt, bei eBay verramscht, sodass ein Händler von irgendeinem beliebigen Gut das Problem hatte, dass er den Verkaufspreis an dem Kunden anbietet, dass er damit teilweise nicht hinkommt, beziehungsweise er hat Verkaufspreise bei eBay gesehen, die inklusive Mehrwertsteuer unter seinen Einkaufspreisen lagen. Ja, und dieses Distributionsversagen der Industrie in vielen, vielen Branchen hat dazu geführt, dass Händler zunehmend dazu übergehen, in Eigenmarkt zu investieren, weil da sind sie ja zumindest in der Lage, selber zu steuern, wo sie es verkaufen. Du könntest ja auch eine Eigenmarke ohne weiteres bei Amazon verkaufen, wenn du das willst. Und das dann die Preishoheit zurück. Und die Hersteller haben es bisher nicht eingefangen bekommen, weil die kommen natürlich aus so einem Distributionsdenken, wo sie dann in Regionen denken, ne? Norddeutschland, Süddeutschland, Frankreich, UK, und das wird in einer Amazon-dominierten Welt oder in einer online-dominierten Welt, wo es überregionale Händler gibt, natürlich eiskalt ausgenutzt. Deswegen da nochmal zurück, ist das in eurem Bereich noch nicht der Fall? Also sind die Hersteller bisher in der Lage, ihre Ware so im Markt zu verteilen, dass du mit ganz klassischen 50% Markup, um deine Miete und Personal zu bezahlen, dass das für dich auskommt, ohne dass die Kunden gleichzeitig an deiner Tür klopfen und sagen, hey, Christoph, ich habe diesen Sack Katzenstreuer, den kriege ich aber online 50% günstiger.
Ja, also ich glaube, im klassischen Handel, jetzt gerade bei unseren Produkten, so ein Markup ist ja eher utopisch. Also da sind wir eher noch ein bisschen anders unterwegs. Aber teils, kann man nicht so pauschal beantworten, weil wir einfach so unterschiedliche Marktteilnehmer, so unterschiedliche Händler haben. Wir haben eher die Herausforderung, dass wir auch einzelne Fachhandelsmarken haben, die sich Richtung Drogisten, manche auch Richtung LEH, eher Richtung Drogisten halt öffnen. Das ist eher sowas, wo wir kritisch drauf gucken. Grundsätzlich, aber das ist halt so der Kern, wie wir da drauf gucken, streben wir halt schon Partnerschaften an, und für die Industrie wie für uns muss es einfach Sinn machen, über den Fachhandel zu verkaufen, und das muss einfach der beste Deal für beide Seiten sein. Mhm. Funktioniert das mit jedem Lieferanten so? Nein. Weiß gar nicht, wie viele, aber wir haben auch irgendwie weit über 100 Lieferanten. Das ist mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Solange das mit dem Kern funktioniert und unsere wichtigsten Lieferanten damit uns vernünftig zusammenarbeiten, haben wir da einfach nicht so stark dieses Phänomen. Was ich wesentlich spannender finde, ist halt wirklich den Kunden genau zu verstehen und sich dann immer zu fragen, welcher Kunde möchte denn stationär einkaufen und möchte denn die Fachhandelserfahrung nutzen, und welchen Kunde ist das halt gar nicht so wichtig, und der ist halt eher nur Convenience und Marke getrieben. Und dann muss ich mir nur die Frage stellen, bin ich bereit, da in den Kampf mit reinzugehen, um den Kunden halt davon zu überzeugen, dass die Convenience es halt doch nicht wert ist, irgendwie ein schlechteres Futter an das Tier zu verfüttern. Oder ja, lasse ich den Kunden im Zweifel ziehen, weil ich sowieso denke, den kann ich nicht überzeugen, dem ist sein Tier halt nichts wert. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man halt am Anfang einmal für sich so ein bisschen einordnen muss und wo es ganz wichtig ist, den Markt zu verstehen. Und das, was sich da extrem bei uns im Markt getan hat, ist halt, dass früher eher das Tier nur versorgt wurde. Also ich habe Futter gekauft, damit mein Tier nicht stirbt. Heute geht es viel mehr darum, das Tier zu umsorgen und sich mit seinen eigenen und den Bedürfnissen vom Tier auseinanderzusetzen. Und da ist das Tier viel mehr ein Hobby und Teil der Familie geworden, für den man dann auch bereit ist, Zeit und einen extra Weg etc. aufzuwenden und wo man auch gerne in den Fachhandel fährt. Und im besten Fall vielleicht sogar das Tier mitnimmt und dann noch ein gemeinsames Erlebnis hat. Und das kriege ich online halt einfach nicht.
Das stimmt. Ich erinnere mich gerade, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, ich habe vor 5 Jahren habe ich mal den David Spanier interviewt. Der hatte damals gerade Pets Deli gegründet. Und ich glaube, in diesem Interview hat er erzählt, dass ein Grund, warum es Pets Deli damals gab oder warum sie entstanden sind, dass es eine hohe Nachfrage im Markt gibt nach nachhaltig produzierter Hundenahrung und extrem hochwertige Hundenahrung. Das, was man im Handel kaufen kann, das war so eine Aussage aus dem Podcast, das ist der letzte Stand, da wird nur Müll reingekippt für den Hund. Das ist natürlich erstmal ein guter Sales-Pitch, aber ist das so? Also hat sich da, wenn du schon sagst, wenn das Tier jetzt umsorgt wird, gibt es jetzt, keine Ahnung, Anbieter für besonders veganes Hundefutter mit Vitaminen, extra Präparat und irgendwas ganz nachhaltig, nur von lokalen Rinderpansen für die Katze. Was hat sich da getan in der Zwischenzeit? Beziehungsweise hat das gestimmt, was der Petsteli-Gründer damals erzählt hat?
Ja, das ist nicht so verkehrt. Also ich glaube, es ist nicht immer so schwarz-weiß. Ich glaube, man muss da schon wirklich dann auf die Details gucken. Aber grundsätzlich ist es schon so, und ich ziehe wieder das Beispiel mit den Menschen, dass wo du da Produkte hast, die du für dich tagtäglich einkaufst, die dann mit Glutamat oder Zucker versetzt sind, die du dann lieber isst und wo dann auch einfach eine Bindung zu einer Marke über halt so Geschmacksverstärker und Zucker und so weiter aufgebaut wird, das beim Tier natürlich noch viel besser funktioniert, weil der Kunde da überhaupt nicht einschätzen kann, ist das jetzt gut für mein Tier oder aus welchen Gründen frisst das mein Tier jetzt einfach so gerne. Der ist dann happy, wenn das Tier glücklich ist. Wenn ich das Tier dann mit Glutamat und Zucker glücklich mache, dann habe ich damit vielleicht mein Bedürfnis nach einem glücklichen Tier auch erfüllt. Ist das unser Ziel? Nein, definitiv nicht. Und hat sich da im Markt sehr viel getan? Ja, auch. Und da haben wir unterschiedliche Marktteilnehmer. Da haben wir die großen Lebensmittelkonzerne, die da eher auf Massenproduktion etc. Ausgerichtet sind. Und das sind doch die Produkte, die du im LEH kriegst. Da muss man dann als Kunde, wenn einem die Ernährung vom Tier wichtig ist, schon mal ein bisschen das Kleingedruckte durchlesen und so ein bisschen in die Deklaration einsteigen. Und da gibt es manchmal offene Deklarationen und häufig halt nicht. Und wenn ich keine offene Deklaration habe, dann weiß ich im Zweifel nicht, was da reingemischt ist. Und dann wird mir vorne irgendwas als Marketingversprechen, weiß ich nicht, 90% Fleischanteil erzählt, was du überhaupt nicht produzieren kannst, was du überhaupt nicht hinkriegst. Und da ist der Kunde sensibler geworden und liest sich auch mal die Rückseite von der Verpackung durch und kriegt dann bei uns natürlich auch eine offene und gute Beratung bei uns in den Märkten. Und je nachdem, was der Kunde möchte und wie er da selber für sich ausgerichtet ist, kriegt er für seinen Anspruch das richtige Futter, aber auch genauso für das Tier das richtige Futter. Und diese zwei Aspekte zusammenzubringen, das ist manchmal eine Herausforderung. Denn wenn du jetzt sagst, für dich ist Bio und Demeter wichtig, das Tier interessiert das nicht. Kannst du kaufen, haben wir im Angebot und ist mit Sicherheit auch eine gute Entwicklung, genauso wie im LEH. Das, was eher eine riesige Herausforderung ist, und da kann der LEH halt mal so gar nicht mithalten und da kommt dann halt wirklich auch die Fachexpertise der Fachhandelslieferanten und von uns mit rein, ist, wenn das Tier wirklich ein Problem hat. Also wenn das Tier Unverträglichkeiten hat oder Krankheiten hat und das, was man da selber vom Menschen schon kennt, das ist Glutenintoleranz oder irgendwelche Allergien, Unverträglichkeiten etc., das findest du mit einer Potenz beim Tier vor. Also durch Züchtung in einigen Rassen sind da einfach exponentiell die Unverträglichkeiten, die Allergien, Knochenbau etc. Negativ beeinflusst worden, so dass Tiere da einfach einen sehr viel höheren, differenzierteren Anspruch haben, als wir es so von uns Menschen vielleicht auch kennen.
Ist das denn bei den Lebensmittelkonzernen, bei den Tier-Lebensmittelkonzernen genauso wie bei den Lebensmittelkonzernen für Menschen? Da gibt es ja dieses ganz berühmte Chart, da ist dann irgendwie Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever drauf und die Abzweigung sozusagen zu den ganzen Marken von denen. Ne? Irgendwie das kommt immer mit dem Satz hier, diese 1000 Marken gehören nur 6 Konzernen. Dazu 2 Fragen, also produzieren die gleichen Konzerne auch Tiernahrung? Und B, gibt es gegebenenfalls auch in eurem Segment so einen Cluster von 2, 3 Konzernen, die am Ende irgendwie 100 Marken produzieren?
Hab die Marken noch nie gezählt, aber ja, die Großen im LEH sind auch die Großen bei uns, also gerade Nestle und Mars. Man muss da so ein bisschen differenzieren. Das, was du im LEH bekommst, ist meistens auch genau von den gleichen Lieferanten, weil die Lieferanten, die dann, ich sag mal, das Menschenfutter ins Regal packen, da sind das dann auch die gleichen, die dann das Hundefutter auch ins Regal packen. Das ist dann klassisch halt ein Pedigree, Whiskas und so weiter. Es gibt dann aber eine Vielzahl von Fachhandelslieferanten, die du halt so im LEH oder auch im Drogeriebereich überhaupt nicht bekommst, die du halt wirklich nur im Fachhandel bekommst. Und da gibt es dann, ich sag mal, den großen Massenmarkt, dann gibt es auch noch Tierärzte, die dann auch noch Spezialfutter verkaufen und damit auch nicht schlecht verdienen, dann das Futter auch noch direkt mit zu verkaufen. Aber viele Tiere haben da halt einfach ein speziellen Bedarf, den man halt so im Lebensmittelhandel nicht decken kann. Da gibt es eine extreme Entwicklung und auch der LEH beobachtet natürlich die Marktentwicklung und sieht, dass einfach das Segment Heimtier wächst und deswegen ist auch das Angebot im LEH und genauso bei den Discountern schon stark gewachsen die letzten Jahre. Gleichwohl, wenn man wirklich eine Vielfalt, eine Auswahl möchte, dann ist das halt weiterhin sehr, sehr beschränkt in diesen Kanälen.
Okay, dann noch eine Frage zum Onlinehandel. Wenn ich jetzt gerade nach Tierfutter suche bei Amazon, da sehe ich ein paar gesponserte Marken wie Pets Daily, Reko, Aktiv, Felix, Purina Pro und dann halt so ein paar Top-Listenartikel, zum Beispiel den, was immer das auch ist, der Gumann Silikondeckel für Dosenfutterkonserven. Ah, das scheint also ein Problem zu sein, dass Leute ihre Konserven wieder verschließen.
Naja, du hast ja zum Teil sehr große Dosen, irgendwie 800 Gramm und wenn du dann einen kleinen Hund hast, dann frisst der nicht so viel, da musst du halt mal einen Deckel drauf machen.
Ah, okay. Und also da wollen die das nicht in so eine Tupperdose umfüllen. Okay, das verstehe ich. Guckst du dir das an? Also schaust du dir im Grunde genommen an, was bei den Onlinern, sei es Amazon oder Zooplus, läuft und beeinflusst das auch so ein bisschen eure Sortimentsbildung?
Ja und nein. Also ja, natürlich schaue ich mir das an und mir wird das häufig genug von meiner Alexa zu Hause vorgeschlagen, dass ich doch Hundefutter bestellen soll. Ah. Also ja, natürlich schaut man sich das an und ich gucke mir genauso auch zu Plus und auf Fressnapf Online und so weiter an und spätestens, wenn wir wieder ein Streuprospekt rausbringen und dann gucke ich mir natürlich auch an, was hat das Category Management da mit meinem GF-Kollegen sich ausgedacht und wie sind unsere Preise, wie ist die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb. Das ist schon ganz interessant. Gleichwohl ist das halt einfach noch ein kleiner Teil, den man nicht aus dem Auge verlieren sollte, wo wir es aber gerade wesentlich spannender finden, halt bei uns wirklich die unterschiedlichen Kundensegmente und Kaufmotive besser zu verstehen, um dann sich wirklich zu überlegen, muss ich dem Kunden, der jetzt schon bei Amazon kauft, wirklich hinterhergehen und was kauft er da? Das hat mir in deinem Podcast mit Christoph Werner gut gefallen, der hat ganz häufig von der Bedarfdeckungsrate gesprochen und das ist was uns auch extrem umtreibt und wo wir einfach eine Entwicklung bei uns im Sortiment sehen und wo wir natürlich auch gucken, wenn das eine Thema bei uns Futter ist und das andere ist Zubehör und daraus habe ich einen Mix, ist das Wichtigste eigentlich zu verstehen, welcher Lebensphase, und jetzt mache ich Lebensphase vom Tier, oder auch bei welchem Bedarf kauft der Kunde halt über welchen Kanal und wo ein. Und dann der Utopie nachzugehen, dass er halt 100% seines Bedarfs im Fachhandel deckt, das ist schon an vielen Stellen heute nicht mehr so und das wird in der Zukunft auch nicht so sein. Wichtig ist es halt, weiter eine relevante Rolle zu spielen und den Kunden an sich zu binden.
Okay, das verstehe ich, aber es gibt, also du hast gerade Christoph Werner angesprochen, ich hatte danach ja noch die Tina Müller im Podcast, und ich hätte so viele Ideen, wofür man aber eine E-Commerce-Infrastruktur, würde ich es mal nennen, braucht. Die haben zum Beispiel Live-Shopping genannt, Live-Shopping für erklärungsbedürftige Produkte, das kann ich mir total gut vorstellen, für so Katzen- und Hundeliebhaber, das ist ja auch so, es klingt erstmal nach einer Nische, aber wenn man da vielleicht so, keine Ahnung, wie, hier habe ich ein Produkt, wie kämme ich meine Katze und wie stellt man das vor? Du hast ja gerade gesagt, dass der Konsum bei den Tieren, der ist schon sehr ähnlich zu dem Konsum bei Menschen. Ja, wenn man das kann auch irgendwie eine Bürste sein für einen Hund oder jetzt für so Pudelrassen, wie wir sie haben, irgendwelche Schermaschinen, die man da braucht. Dann macht Live-Shopping natürlich total Sinn. Oder VIP-Programme, wo ich dann sagen kann, okay, es gibt Kunden, die haben halt besondere Rassen, die geben für die auch enorm viel Geld aus. Die bekommen dann per WhatsApp oder Telegram eine Sonderbetreuung über einen Service-Center. Ja, weil die geben im Jahr irgendwie 5.000 Euro und mehr aus für ihr Tier. Wird es ja bestimmt Leute geben, die sowas machen. Dann macht es ja total Sinn, dass wir die an uns binden, dass die für ihre Rasse auch einen Fachberater haben, an den sie Fragen stellen können. Ist sowas irgendwie spannend oder ist das zu weit weg vom Kerngeschäft oder ist das zu distracting?
Das ist spannend. Kernfrage ist halt nur, wie viel Zeit und wie viel Aufwand steckst du dann in diese eine Kundenbeziehung rein und wie kannibalisiert das halt dein Brot und Butter Massengeschäft? Wobei man bei uns natürlich auch nur begrenzt von Masse sprechen kann, weil wir natürlich einen ganz anderen Traffic bei uns in den Märkten haben als jetzt der LEH oder ein Drogist. Mhm. Aber das ist natürlich schon einfach sehr zeitaufwendig und intensiv. Diese hochattraktiven Kunden rauszufiltern etc., ja, das ist schon spannend. Bei uns sieht ein Standardkauf halt einfach anders aus. Also bei uns ist ein Durchschnittsbon halt im mittleren zweistelligen Euro-Bereich. Und je nachdem, was du für ein Tier hast, treibt das den Bon nach oben oder der bleibt unten. Und die Live-Shopping-Experience oder Beratung, die haben wir schon heute. Und da haben wir jetzt auch gerade in der Corona-Zeit überlegt, wie wir Kunden, die jetzt halt sich vielleicht gerade nicht trauen, bei uns in den Markt zu fahren, noch besser bedienen können. Und ob wir da nicht die Möglichkeit haben, halt auch genau über Online-Kanäle oder dann auch über Telefon-Hotline oder wie auch immer, dann Kunden zu beraten und dann auch mit dem Lieferdienst die Sachen nach Hause zu schicken. Wir sind letztendlich davon abgekommen aus zwei Gründen. Der erste Grund war, glücklicherweise durften wir öffnen, also wir hatten offen, wir hatten einfach nicht das Problem, dass wir irgendwie den Umsatz sicherstellen mussten, weil wir hatten den Umsatz wie normal auch. Und darüber hinaus ist ein riesiger limitierender Faktor für uns eher die Verfügbarkeit von Personal. Also gutes Personal zu bekommen, das dann zu schulen, weiterzubilden, das ist eine große Herausforderung, die wir haben. Und ja, wir überlegen uns, wo wir auch gerade für die digitalen Kanäle und auch für irgendwie klassisch Kundenservice diese Kompetenz noch weiter aufbauen, um einfach dann den Kunden halt auch 24/7 rund um die Uhr, oder wir sagen bei uns immer, die Vision ist der Partner für Menschen, die Tiere lieben, also halt wirklich den Kunden komplett zu begleiten, das ist ein Thema, was uns umtreibt. Würden wir im ersten Schritt damit Geld verdienen, ist es deswegen sinnvoll, das jetzt in breiter Masse umzusetzen? Nein. Und vor allen Dingen nicht als Franchise-Unternehmen. Und
Wie viele Personen braucht man denn, um, wenn jetzt einen neuen Markt aufmacht in Eckernförde, wie viele Personen sind so einem Markt zugeordnet, damit der läuft? Durchschnittsgröße jetzt mal 600 Quadratmeter oder so.
Also schon plus minus 10 Mitarbeiter. Und das kommt so ein bisschen drauf an, ja, wie der Schnitt ist. Also reden wir von FTE oder reden wir von Mitarbeiter und haben wir dann noch Teilzeitkräfte drin? Und das haben wir durchaus schon häufiger. Ist spannenderweise auch in unserer Branche nicht so das Problem, dass wir einen zu niedrigen Frauenanteil haben. Also wir haben einen sehr hohen Frauenanteil, dementsprechend dann auch eine höhere Teilzeitquote. Deswegen kommen wir dann auch relativ schnell halt auf 10 plus Mitarbeiter pro Markt. Die Kernherausforderung.
Aber dann könnt ihr doch die Rettung für Karstadt sein, oder? Ich meine, es gibt ja genug Läden, die jetzt ja in den Innenstädten zumachen, aus verschiedensten Gründen. Manchmal ist der Onlinehandel ein Treiber, oft ist es die massive Flächenexpansion für Konzepte, die nicht mehr funktionieren. Aber da gibt es ja auch doch genau die Mitarbeiter, die ihr braucht, oder sehe ich das falsch?
Die Bewerbungssituation ist seit letztem Jahr wesentlich entspannter bei uns geworden.
Aha, okay. Das ist der,
also da, wo das bis 2019 wirklich noch ein limitierender Faktor war und wo dann auch gerade die Discounter Gehälter bezahlt haben, die wir einfach nicht bezahlen können, war das halt wirklich ein sehr, sehr stark limitierender Faktor. Auf der anderen Seite darf man bei uns halt auch nicht vergessen, bei uns spielt die Liebe zum Tier und das Thema Hobby zum Beruf machen und sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen, einen sehr, sehr wichtigen Faktor. Und das spiegelt sich darin wider, dass wir natürlich auch sehr viel Geld in unsere Mitarbeiter investieren, gerade was Schulung, Weiterbildung etc. angeht. Spiegelt sich aber auch darin wider, dass wir halt eine sehr, sehr lange Betriebszugehörigkeit haben, was uns auch wichtig ist. Und da geht es dann häufig eher darum, halt wirklich den richtigen Mitarbeiter zu finden. Und warum ist das so wichtig? Weil halt in unserer Positionierung drei Aspekte eine Rolle spielen und bei zwei davon ist der Mensch entscheidend. Also nur der erste Punkt ist Auswahl, Sortiment, schafft schon der Logistiker. Und der zweite Punkt Beratung und gerade der letzte Punkt Empathie, das steht und fällt mit dem Personal. Und da brauchen wir wirklich gute Mitarbeiter, empathische Mitarbeiter, die Tiere genauso lieben wie unsere Kunden, um dann eine persönliche Bindung, um ein persönliches Verhältnis zu unseren Kunden aufzubauen und dann auch wirklich loyale Kunden zu behalten.
Auswahl, Beratung, Empathie, das ist so der Dreiklang, aus dem sich euer USP ergibt. Versteht es richtig?
Ja.
Okay. Okay, also Mitarbeiter findet man mittlerweile so verkehrsgünstig gelegene Flächen, die in der Innenstadt, die ist ja für euch nicht so interessant. Da fehlen ja die Parkplätze meistens vor den Filialen. Das ist mehr so Ausfallstraßen, sind ja für euch ganz spannend, denke ich mal. Oder den Kunden kurz anhalten können. Genau. Dann vielleicht eine Frage, die mich persönlich interessiert. Wir haben ja mittlerweile ganz viele Bürohunde. Ist es bei euch erlaubt, dass die Mitarbeiter ihre Tiere mit zur Arbeit bringen dürfen?
Die Standardfrage, die ich nicht so gern beantworte. Ist bei uns Stand heute nicht erlaubt. Warum ist es nicht erlaubt? Weil wieder zurückzuführen auf unser, also, oder beziehungsweise nochmal, wir setzen uns sehr intensiv mit unserer Positionierung auseinander und auch mit unserer Vision für uns als Unternehmen. Und viele der Marktteilnehmer rücken immer das Tier an allererste Stelle. Wir sagen auch, ja, das Tier ist uns unfassbar wichtig, aber sind wir mal realistisch, der Mensch kommt an erster Stelle. Und so wie wir sagen, wir sind der Partner für Menschen, die Tiere lieben und wir wollen uns nicht in die Tier-Mensch-Beziehung einmischen bei unserer Markenpositionierung und bildlich denke ich dann immer an Hitch, den Date-Doktor. Also wirklich, wir sind der Berater, wir sind der Unterstützer an der Seite. Vorhin habe ich auch Hebamme gesagt, aber wir wollen uns da halt wirklich nicht in diese persönliche Tier-Mensch-Beziehung einmischen. Ist es da bei uns beim Mitarbeiter ganz genauso. Wenn wir Mitarbeiter haben, die Allergien haben, die Angst vor Hunden haben etc., dann kommt das an erster Stelle. Gleichwohl befassen wir uns seit Ende 2019 mit dem Thema und wären beinahe kurz davor gewesen, einen Kompromiss zu finden, mit dem wir dann es erlauben könnten, Hunde mit in die Zentrale zu bringen. Im Markt ist das erlaubt. Also auch in der Zentrale ist es erlaubt. Ich muss das so ein bisschen ausklammern. Also wir sagen halt nur nicht standardmäßig, es ist erlaubt. Wenn jetzt gerade der Hundesitter keine Zeit hat oder krank ist oder aus anderen Gründen es notwendig ist, sein Tier mitzubringen, dann darf man das natürlich auch bei uns im Markt. Dann muss das halt mit den Mitarbeitern abgesprochen werden und der Hund sollte nicht vorne im Markt rumlaufen, sondern muss sich dann halt hinten im Lager und im Büro aufhalten. Aber auch da sagen wir, an erster Stelle kommt der Mensch und an zweiter Stelle dann das Tier, obwohl wir alle extrem tierlieb sind.
Da könnte man ja gut vorne, wenn die Leute ihren, meistens geht es ja um Hunde, die mitgebracht werden, werden müssen, dann die könnte man eigentlich gut diese Tierboxen, die es gibt, vorführen. Die könnte man einfach dann morgens den Hund mitnehmen, manchmal muss er halt mal raus und da hätte man direkt so ein Anwendungsbeispiel im Markt. Ja, das war ein bisschen zynisch, ich weiß.
Und dann haben wir zwei Tierbeauftragte, die dann, Ja, für einen kurzen Zeitraum wird das mit Sicherheit gehen. Nein, aber es ist auch, bei uns werden regelmäßig auch Tiere mit ins Büro gebracht und da stimmt man dann mit den Kollegen auf dem Flur oder mit den Nachbarbüros ab, das ist gar kein Problem. Mhm. Wir haben eine Umfrage gemacht und dabei ist rausgekommen, dass mehr Mitarbeiter das eher kritisch sehen oder halt wirklich ein sauberes Konzept haben wollen und an dem Konzept haben wir Ende 19, Anfang 20 gearbeitet. Das ist dann jetzt seit Corona auf on hold. Ja. Weil wir da auch einfach Anfang letzten Jahres gesagt haben, das priorisieren wir jetzt nicht. Wir haben ja gerade andere Themen und müssen eher gucken, wie wir alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Haben wir aber auch auf der Agenda, uns damit nochmal auseinanderzusetzen.
Ja, also glaube ich auch, dass das eher kritisch gesehen wird. Ich glaube, wenn einmal die Hunde dann da sind und die von allen geliebt werden, das ist, glaube ich, schwierig, dass die kritischen Stimmen überhaupt Gehör finden. Aber ich glaube auch, insbesondere im Thema Tierallergie, dass die meisten Leute das, glaube ich, besser finden, wenn kein Hund da ist, auch zum Thema Konzentration.
Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Joe Biden musste gerade seine zwei Schäferhunde aus dem Weißen Haus verbannen. Weil der
eine die war nicht artig, habe ich gelesen.
Ja, aber das musst du dann halt auch, dafür brauchst du ein Konzept, das musst du garantieren und spannenderweise, und das ist das, wo ich meinte, wir haben da ein Konzept gearbeitet, ein Lieferant von uns hat da ein Konzept ausgearbeitet und das hätten wir uns gut vorstellen können, wo du halt wirklich sicherstellen musst, nicht nur, dass dein Hund eine Haftpflichtversicherung hat, sondern dass er vorher einen Wesenstest gemacht hat, ein Hundetraining gemacht hat etc. und dass der halt in der Lage ist, auch mal eine Stunde auf seinem Hundekörbchen zu liegen und nicht immer sofort rausrennt, nur weil vielleicht auch ein anderer Hund über den Flur läuft, was bei uns vorkommt. Ja. Und das ist dann einfach nochmal eine ganz andere Belastung auch für so ein Tier. Und gerade wenn du dann noch Eigenmarken hier hast und die unterschiedlichsten spannenden Gerüche aus den Büros kommen, dann auf seinem Liegeplatz zu bleiben, das ist dann vielleicht schon mal eine Herausforderung.
Ja, ich bin mal gespannt, auch bei uns, wie sich die Hundesituation im Büro verändert, jetzt wo doch der ein oder andere wieder sich einen Hund zugelegt hat im Büro. Christoph, vielen Dank für die vielen spannenden Antworten auf die sehr, sehr vielen Fragen. Ich glaube, das ist eine super spannende alternative Perspektive zur reinen Online-Handelsperspektive. Ist auch mal spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, weil natürlich diese Fressnapf versus zur Plus-Diskussion so in meiner Blase im Wesentlichen vorherrscht und ihr da aber auch extrem wichtig seid. Und dann freue ich mich natürlich auf den gemeinsamen Marktbesuch, solltest du hier mal im Norden sein. Schauen wir uns mal hier das Futterhaus an und die diversen Landmärkte und vergleichen mal das Angebot. Vielen Dank.
Danke, Alex.
Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und ihr schaut mal rein beim Futterhaus, wenn die Filiale in eurer Nähe natürlich eine gute Parkplatzanbindung hat, so wie Christoph das auch im Podcast beschrieben hat. In den nächsten Tagen geht's weiter mit Florian Hannemann, mit dem spreche ich über die aktuellen Zahlen von HelloFresh bzw. Peak HelloFresh und Etsy. Wir haben den Schalltech/Berlin Brands Group Gründer zu Gast. Captain und Sun ist zu Gast. Gebrüder Heinemann ist zu Gast. Medienflohmarkt kommt in den Podcast. Der Apollo-Chef kommt in den Podcast. Also ist eine ganze Menge hier noch geplant in den nächsten Wochen. Sollte also unterhaltsam bleiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr zwischendurch mal eine Bewertung bei iTunes da lasst, beziehungsweise euren Freunden empfehlt, dass sie auch unbedingt den Kassenzone-Podcast hören sollen. Ich versuche die Frequenz aufrechtzuerhalten, konzentriere mich aber gerade so ein bisschen darauf, dass wir auch ganz viele Gäste aus den USA bekommen in unserem Parallel-Podcast Commerce Talks / Wimlex. Aber das soll euch nicht davon abhalten, weiter Kassenzone zu hören. In diesem Sinne euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.